Herzlich willkommen zu Leben in Resonanz mit Doris Maybach und Stefan Rosenauer. Hallo Doris.
Hallo Stefan.
Und herzlich willkommen bei Leben in Resonanz. Schön, dass ihr auch bei dieser Folge wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mich ganz besonders bei der Andrea aus Oberösterreich, einer unserer Hörerinnen, bedanken, die mit einer Frage zu uns gekommen ist. Vielen Dank an dieser Stelle. Bitte, wenn ihr Interesse habt, dass wir Themen besprechen, schickt uns übrigens gerne ein E-Mail an office@kutscherer.org. Und die Andrea, die wollte mehr über Resilienz wissen oder dass wir über Resilienz sprechen. Und das Thema ist...
Genau. Und genauer gesagt, kümmern wir uns um die Frage, ist Resilienz die Antwort auf alles? Und vielleicht zuallererst einmal, was ist Resilienz überhaupt? Jedem ist Resilienz wahrscheinlich ein Begriff, jeder ist Resilienz ein Begriff. Aber was verstehen wir jetzt, wenn wir da miteinander reden drunter? Oft wird es ja als Stehaufmännchen-Qualität bezeichnet. Das heißt, wenn dich was umhaut oder besser gesagt, nichts kann dich umhauen, weil selbst wenn Herausforderungen im Leben da sind, wenn Krisen da sind, dann können resiliente Menschen gestärkt aus ihnen hervorgehen. Das heißt, die Fähigkeit, Krisen als Chancen zu nutzen, Krisen als Wachstumsmöglichkeiten für sich zu nutzen, das bezeichnen wir jetzt mal als Resilienz. Was würdest denn du sagen, weil ich finde, Resilienz ist schon ein Phänomen, ne? Also wenn man jetzt in die Historie schaut, denn dieser Resilienzbegriff ist ja von der Emmy Werner in den 1970er Jahren auch geprägt worden, die eine Studie gemacht hat, wo sie über 700 Kinder untersucht hat und die unter ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen sind. Und eigentlich hätte man sagen müssen, der Logik folgend, bei diesen schlechten Bedingungen müssen diese Kinder eigentlich auf die schiefe Bahn kommen oder aus denen kann nichts werden, haben sich ein Drittel der Kinder überraschend gut entwickelt, haben normale, unter Anführungszeichen, Karrieren, Familien gegründet, ein Leben gelebt, das nicht darauf schließen ließ, dass sie so einen schweren Start hatten. Faszinierend, oder?
Ist faszinierend und irgendwo ist auch verständlich, weil man ja in der Kindheit viele Strategien lernt, wie man mit Schwierigkeiten umgeht. Und weil man mittlerweile ja auch weiß, dass das kontraproduktiv ist, wenn man Kindern alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumt, weil sie dann eben nicht resilient sind und infolgedessen sich mit den Herausforderungen des Lebens, die unweigerlich kommen, schwer tun.
Ja, absolut. Und ich vergleiche das oft mit dem Immunsystem, weil ich werde oft gefragt, kann man Resilienz erlernen? Und so wie du es aber jetzt gesagt hast auch, ja, natürlich ist es auch erlernbar. Ich vergleiche es manchmal mit dem menschlichen Immunsystem, also dem körperlichen Immunsystem, das man ja auch stärken kann. Und genauso wie ein körperliches Immunsystem nicht dadurch stärker wird, indem man keine Reize hat, indem man keine Viren, Bakterien oder den Kindern keine Viren und Bakterien aussetzt, so ist es mit dem seelischen Gleichgewicht genauso und dem seelischen Immunsystem. Und mir gefällt eigentlich der Vergleich recht gut. Resilienz als seelisches, psychisches, mentales Immunsystem zu sehen. Und dann ist überhaupt nicht mehr die Frage, bin ich resilient oder nicht? Ein Alles-oder-Nichts-Prinzip, sondern dann ist es ein ja mehr oder weniger, genauso wie ich manchmal ein stärkeres und manchmal ein schwächeres Immunsystem habe. Und bei uns im Coaching ist natürlich der Ansatz, was kann ich denn gezielt für Maßnahmen setzen, damit ich mein Immunsystem stärke, mein mentales, mein seelisches Immunsystem stärke. Wie gehst denn du vor, wenn du merkst, dass das ein Thema ist, vielleicht auch in Unternehmen, die sagen, Mitarbeiterinnen sollen resilienter werden, ist ja oft mal ein Arbeitsauftrag.
Ja, das ist ein Riesenthema in Unternehmen und ist oft ein Arbeitsauftrag, ist oft ein Thema, das wir bekommen oder ein Auftrag, den wir bekommen. Und das ist insofern auch sehr verständlich, weil, so wie wir das die letzten paar Jahre erlebt haben, weil die äußeren Umstände sich momentan so stark ändern, die Krisen auf der Welt, Lieferkettenprobleme und, dass resiliente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt sind.
Absolut.
Weil, wenn wir jetzt nochmal zu diesem grundsätzlich dem Resilienzbegriff zurückgeht, dann muss man feststellen, oder ist es relevant, da gibt es einen Reiz, der kommt von außen Und dieser Reiz bringt mich entweder in Stress und limitiert meine Möglichkeiten, oder dieser Reiz kommt und die Art und Weise, wie ich den verarbeite oder wie man den verarbeitet, ermöglicht mir weiterhin kreativ zu sein, robust zu sein, stabil zu sein. Und diese Fähigkeit, die kann man tatsächlich lernen und ist die wichtigste, aber eine essentielle Wichtigkeit, um Erfolg im Leben zu haben. Mhm. Das heißt, dass man nicht automatisch äußeren Ereignissen irgendwelche inneren Gefühle und Reaktionen zuschreibt, sondern dass man das bewusst macht. Dass man sagt, okay, da ist jetzt eine Krise, habe ich verstanden, und wir setzen uns jetzt zusammen, wie wir mit dem tun, weil wir werden eine Lösung finden. Mhm. Das wäre eine resiliente Antwort. Mhm. Und wir haben vor vielen Jahren, interessanterweise war das vor Corona, für Unternehmen gearbeitet. Und die damalige Geschäftsführerin, die wollte auch explizit ein resilientes Team, die wollte explizit Resilienz in ihrem Team haben. Und das war der Auftrag, und genau das haben wir gemacht. Und dann ist ganz was Interessantes passiert. Dann kam nämlich Corona, und das Schwester oder eins der Schwesterunternehmen hat extrem gelitten unter diesen äußeren Umständen, und mhm. die wussten nicht, wie sie tun sollen. Und das in Resilienz geschulte Team, die haben gesagt, okay, das ist jetzt was Neues von außen, und wir wissen im Augenblick noch nicht genau, was wir tun, aber wir wissen, wir werden eine Lösung finden, haben sich zusammengesetzt und sind sehr erfolgreich durch diese Zeit durchmarschiert.
Mhm. Ja. Und es ist jetzt auch so ein ganz wesentlicher Bereich im Sport, auch im Spitzensport, ja. aber generell im Sport. Ne? Also wenn man Resilienz auch verbindet mit, wie schnell kann ich wieder in der Gegenwart landen, wie schnell kann genau. ich auf das schauen, was jetzt für mich möglich ist, und wie kann ich so schnell wie möglich vergessen im emotionalen Sinne, dass gerade irgendwas Blödes passiert ist. Also dieses Shit happens, das ist immer so, und gerade Menschen, die eben sehr leistungsorientiert sind oder viel machen wollen, denen passiert auch was. Aber wie schnell gelingt es mir, von diesem Zustand, oh je, jetzt ist was Blödes passiert, wieder hineinzugehen in die Handlungsfähigkeit. Und ich glaube, diese Handlungsfähigkeit in der Krise, das ist so ein absolut wichtiger Punkt und ein Wesen. Mir gefällt besonders gut an der Resilienz die Proaktivität. Also resiliente Menschen warten nicht, resiliente Menschen handeln. Und sie schaffen sich Möglichkeiten, sie erschaffen Möglichkeiten, wo im dunkelsten Wald oder in der dunkelsten Nacht sehen die schon das Licht. Und sie gehen und warten nicht, bis das von selber kommt, sondern sie gehen der Sonne entgegen, wenn man so will. Und das finde ich einen schönen, resilienten Gedanken. Natürlich dann auch im Coaching immer wieder die Frage, wie geht das? Wie komme ich von einem, ich warte, dass es wieder besser wird, hin zu was Proaktivem? Was würdest denn du sagen? Wie würdest du da vorgehen, wenn du merkst, ja, jetzt wäre es wichtig, ins Tun zu kommen?
Mir fällt da einen Unternehmer, für den ich vor längerer Zeit mal gearbeitet habe und der eine Eigenschaft hatte, die mich wirklich fasziniert hat, weil es war wirklich egal, was daherkommen ist. Er hat Folgendes gemacht: Er hat sich hingesetzt, hat die Situation für sich auf ein Blatt Papier beschrieben. Das hat er auf einem Blatt gemacht, und auf dem anderen Blatt hat er gesagt, okay, und welche Möglichkeiten, welche Ressourcen habe ich jetzt? Und das hat er in einer Stunde hat er einen Zettel voller Möglichkeiten gehabt. Das heißt sozusagen, von dem Zeitpunkt an, wo die Krise in ihm wirklich gesickert ist, die Schwierigkeiten gesickert ist, hat er sehr, sehr kurz nur gebraucht, um neue Wege, neue Möglichkeiten, einen Plan aufzustellen, was tue ich jetzt. Mhm. Und weil du gefragt hast, was würdest du tun, ich würde auch, was wir ganz real im Coaching machen, ist, Leute dabei zu unterstützen, dass sie das volle Ausmaß des Stresses oder der Gefahr oder der Krise zu erfassen, und wenn das erfasst ist, zu schauen, welche Ressourcen gibt es? Da gibt es jemand in der Familie, da gibt es Partnerschaften, da gibt es bekannte Unternehmer. Ich weiß einen Fall von einem Hochwasser in Oberösterreich, wo ein Bäcker, wo die Maschinen in der Bäckerei kaputt waren, und innerhalb von 2 Tagen hat ein anderer Bäcker ihm seine alten Maschinen zur Verfügung gestellt. Also das ist gegangen, bum, bum, und wie das Hochwasser aus dem Haus draußen war, haben die angefangen, trocknen und sind binnen kürzester Zeit wieder in Produktion gegangen und haben sozusagen dieses Leid oder dieses sich, wenn man es negativ formulieren wollte, dieses im Leid hängen bleiben ja. oder suhlen, auf einen wirklich sehr, sehr kurzen Moment verkürzt.
Was du beschreibst, ist ja, was man in unserer Sprache Problem oder Zielrahmen dann auch nennen würde, ja, genau. nicht? Was dein Unternehmer, den du gerade erwähnt hast, gemacht hat. Man kann natürlich in den Problemen bleiben und die analysieren und das machst du ja auch ganz oft im Sportcoaching und ich mache es auch im Performance-Coaching, zu sagen, das Problem ist wichtig wahrzunehmen und dann, wie der Erfolgstrainer Tüchel schon immer wieder gesagt hat, nipsilt, nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Wie schnell kommt man vom Problem, von der Analyse des Problems, das wichtig ist, wieder in die Lösung? Und wenn man bedenkt, dass man immer neuronale Netzwerke aktiviert, je nachdem, wo man hinschaut, ist auch verständlich, dass es nicht hilfreich ist, wenn man eine Lösung sucht, lange im Problem zu bleiben, weil ein Problem holt die anderen Probleme dazu. Und irgendwann ist es aussichtslos. Und resiliente Menschen, die können eben da sehr schnell switchen und die, die es werden wollen, für die ist es einfach ein ganz guter Ansatzpunkt, mal zu schauen, wo schaue ich eigentlich die ganze Zeit hin und welche neuronalen Netzwerke aktiviere ich in mir. Weil das Schöne ist, umgekehrt ist es gleich, wenn wir in Lösungen beginnen zu denken, kommt auch bei der nicht nur eine Antwort, sondern kommen andere Lösungsmöglichkeiten dazu. Und das ist ja dann Freiheit. Ich habe einmal ein Buch gelesen, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie es heißt, lustigerweise, von einer Frau, die die Knochenkrankheit hatte und die in der Türkei bei einem ganz großen Erdbeben begraben wurde unter den Trümmern und nach ein paar Tagen rausgeholt wurde. Und da war sie ein kleines Mädchen. Und dann ist sie in die Klinik gekommen, ist nach Deutschland gekommen in die Klinik und dann wurde geschaut, dass sie heilt und dann ist man draufgekommen, die Knochen heilen nicht, weil sie eine Krankheit hat. Also nicht, weil sie, also das wäre dann schon genesen. Sie wäre dann schon genesen, aber hatte die Knochenkrankheit, ist irrsinnig lang im Krankenhaus gelegen. Ihre Eltern haben sie ein paar Mal besucht, aber natürlich haben die nicht hier gewohnt. Und sie ist so aufgewachsen und wollte immer Journalistin werden. Und sie war dann im Rollstuhl, sie ist halt so weit genesen, wie sie es konnte. Und dann wollte sie sich bewerben, um auf die Uni zu gehen. Und dann hat sie die Antwort bekommen auf die Frage, ob sie studieren kann, ob sie das machen kann. Also auf sie haben wir sicher nicht gewartet. Das war die Antwort. Und wieso sie das unbedingt machen möchte. Und dann hat sie gesagt, naja, also egal, ob man auf mich gewartet hat oder nicht, ich werde es tun. Hat es wieder alle Schwierigkeiten dann natürlich geschafft. Und auf die Frage in dem Interview, ob sie, wie es ihr jetzt geht, sagt sie, ich bin ein absolut glücklicher Mensch. Sie hat eine Familie, sie hat Kinder, sie lebt ein Leben mit einem Job, den sie gern hat. Und das war für mich dann auch nochmal so ein Wahnsinn. Eine Bestätigung, es hängt nie an den äußeren Umständen, ob du glücklich bist in deinem Leben. Und gerade Menschen, die Schwieriges durchgemacht haben, zeigen uns oft vor, wie das geht dann unbeugsam, einfach den eigenen Weg zu gehen. Glaubst du, wenn wir jetzt so reden, könnte man ja wirklich sagen, wenn man unser Thema anschaut, ist Resilienz die Antwort auf alles? Müsste man eigentlich sagen, ja, oder?
Würde ich trotzdem nicht sagen auf alles, weil das Leben so viel zu bieten hat. Das Leben hat ja auch Momente zu bieten, wo es keine Krise zu bewältigen gibt, wo es keine Schwierigkeiten zu bewältigen gibt. Und das Leben hat ja auch die Möglichkeit, dass ich keine Krise brauche, um mich zu entfalten, sondern dass ich einfach aus der Freude zu gestalten gestalte. Mhm. Weil das ist ja, ich meine, ist im Coaching ein großes Thema, aber ist generell im Leben ein großes Thema, dass Krisen zur Veränderung einladen. Und die Frage ist, brauche ich eine Krise oder könnte ich vorher schon die Veränderung starten? Kann ich aus dem vollen Lauf sagen, ich will mich verändern, verbessern, entwickeln? Und darum sage ich, ja, Resilienz ist notwendig und ist wichtig, trainiert zu sein. Aber es gibt darüber hinaus, die eigene Begeisterung, die man entwickeln kann, die eigene Freude. Ich finde sogar in Unternehmen, die Aufmerksamkeit nur auf Resilienz legen, oft zu kurz gegriffen, weil ich glaube, dass es zum Beispiel Begeisterung für eine Sache und Resilienz braucht. Also ich muss irgendwie durchhalten können und unbeschadet aus einer schwierigen Situation rauskommen und die Fähigkeit und gleichzeitig die Fähigkeit haben, aus dem Vollen, aus der eigenen Begeisterung zu schöpfen, aus der eigenen Kreativität zu schöpfen. Und darum fände ich es zu kurz gegriffen zu sagen, Resilienz ist die Antwort auf alles. Es ist einfach ein Teil des Lebens. Wenn du, jetzt muss ich dich mal fragen, weil zwei deiner Söhne sind ja Leistungssportler, spielen Fußball. Wie groß ist eigentlich da, wenn du das von außen betrachtest, das Thema Resilienz in der Schulung von jungen Fußballern? Wie relevant ist denn das?
Also die Eigenschaft zu haben und zu entwickeln ist enorm wichtig. Und sie werden aber schon auch in diese Richtung geschult. Das muss ich sagen, vor allem im Nationalteam. Da ist regelmäßig mentales Training dabei. Ich glaube, dass du ohne ein hohes Maß an Resilienz, also einem starken emotionalen, mentalen, seelischen Immunsystem im Spitzensport nicht gut aufgehoben bist, weil Rückschläge einfach dazugehören. Und das bis zur Akademie, in die die Kinder ja gehen, bis sie 19 sind, normalerweise zumindest, zählt ja Leistung. Sehr klar das Leistungsprinzip. Und dann aber nicht mehr. Im Fußball, im Profisport zählt nicht ausschließlich zumindest das Leistungsprinzip. Und mit dem klarzukommen, mit diesen Höhen und Tiefen klarzukommen, mit diesen emotionalen Ups and Downs, natürlich verlieren sie gewinnen, aber auch komme ich dran, komme ich nicht dran, bin ich Bankspieler, komme ich überhaupt auf die Bank, kurzfristig wird dann wieder anders entschieden. Du musst voll dabei sein, du musst immer leistungsbereit sein, aber es kann sein, dass du in der nächsten Sekunde eingewechselt wirst und voll deine Leistung bringen musst oder dass du einfach, dass gar nichts passiert. Und in diesem Spannungsfeld, da braucht man ein starkes Fundament und eine starke Ressourcenorientierung, damit man da unbeschadet durchkommt und daran wächst. Ich sage manchmal zu meinen Kindern, wenn es nicht gut läuft, natürlich eher, das ist jetzt die Gelegenheit, den mentalen Muskel zu stärken, den emotionalen Muskel zu stärken, dass du mit dem umgehen lernst, weil es gehört zum Sport dazu, wie das Training am Fußballplatz.
Das ist ja eigentlich in der Schule, sehr in der normalen Schule, sehr ähnlich. Ist meines Wissens nach gibt es keine Studie, die besagt, dass gute Schulnoten was über Lebensreife aussagen oder darüber aussagen, ob jemand ein erfolgreiches Leben zusammenbringt.
Ja.
Wenn ich an meine Schulklasse denke, dann gibt es ein paar, die jetzt wirklich keine guten Schüler waren, aber die ein sehr erfolgreiches Berufsleben, also vielleicht das erfolgreichste Berufsleben hingelegt haben.
Ja.
Und wo man ganz klar sieht, das hat die Schulnoten sind eine Sache und Resilienz ist was anderes. Was nicht heißt, dass jemand, der gute Noten hat, auch sehr erfolgreich sein kann.
Das stimmt.
Aber es ist kein Muss.
Ja. Ja. Wenn man nochmal zurückgehen zu den Grenzen der Resilienz vielleicht auch, weil du das angesprochen hast, auch im Bereich der Firmen. Was ich oft problematisch finde, ist, wenn wir einen Auftrag kriegen, MitarbeiterInnen resilienter zu machen und ich merke, dass das ein Versuch ist, Führungsschwäche zu vertuschen beziehungsweise das ganze Unternehmen nicht resilient ist oder bereit ist, resilient zu werden. Und mittlerweile sage ich das auch sehr deutlich. Also ich gebe da sehr deutlich Feedback auch an die AuftraggeberInnen, die dann eben, also ich weise auf die Problematik hin, dass manchmal, wenn wir diesen Auftrag annehmen, ohne das zu thematisieren, wir eigentlich ein dysfunktionales System unterstützen und dass wir mit resilienteren MitarbeiterInnen keine wirkliche Veränderung anstoßen, weil das Alte dann weitergeht, weil die Leute noch mehr lernen, mit dem, was nicht gut läuft, umzugehen und damit wird die Dringlichkeit, es zu ändern, auf systemischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene auch, ja, das kann man ja weiterspielen bis hinein in Gesellschaft und wie wir organisiert sind, in Staatsformen und wie wir überhaupt in der Welt miteinander leben, dann muss man dort nichts ändern, wenn Menschen mit allem zurechtkommen. Wie siehst du das?
Das ist übrigens das Tabu des Themas, das
Wirklich?
Du gerade angesprochen hast. Ob Resilienz nicht vielleicht eine Ausrede sein kann, Probleme nicht anzupacken und zu lösen.
Das Tabu des Themas.
Ich sehe das so, dass ich mir denke, wenn es die Möglichkeit gibt, dass ein System sich ändert, dann ist es relevant. Oder prinzipiell oder Führung.
Aber kann sich nicht jedes System ändern?
Jedes System kann sich ändern, aber es müssen Menschen bereit sein, das zu tun. Und es müssen Menschen.
Und wären sie nicht umso mehr bereit, je dringlicher es ist, sich zu verändern, je mehr Sinn es macht, je notwendiger es ist?
Das, ja. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe auch Systeme erlebt, wo Eigentümer, Schrägstrich, Geschäftsführung trotzdem nicht bereit waren, Veränderung für das System zu bringen. Oder zumindest.
Ja, das
war
erlebe
das
ich auch
so
oft.
Und dass,
also manchmal, dass immer seltener.
Dass selbst da Schwierigkeiten nicht viel geholfen haben. Und dann ist es ein Riesenboost fürs System, wenn das Team resilienter wird. Wenn die aufhören zum Schimpfen. Und also ich glaube, dass schon beide Wege möglich sind. Mhm. Weil sonst würde man sagen, okay, das System ändert sich nicht, ihr habt ein Pech gehabt. Lerne Resilienz, lerne damit umzugehen, lerne deinen Zustand zu halten, sei die Veränderung, die du sehen möchtest, mit deinen direkten Partnerinnen, Partnern, Kolleginnen, Kollegen, dann glaube ich, dass das trotz allem ein sehr guter Weg ist.
Ja.
Ja. Mhm. Also ich würde jetzt nicht so grundsätzlich sagen, Unternehmen hat strukturelle Probleme und zuerst muss man die angehen, weil manches Mal gibt es diese Möglichkeit nicht. Ich erlebe das auch in sehr, sehr großen Unternehmen, also wenn was wirklich ein internationaler Konzern ist und ein Teil davon ist in Österreich und der Rest ist irgendwo in der Welt und es gibt irgendwie Entscheidungen auf Konzernführungsebene, dann brauche ich über die eigentlich nicht diskutieren, wenn ich dort keine Verbindung habe und wenn es dort vielleicht wäre Veränderung dort gut, gibt es aber nicht. Dann gibt es sehr wohl die Möglichkeit, wie ein Team so resilient sein kann und so begeistert sein kann, dass die einfach mit dem umgehen. Weil es heißt, love it, change it or leave it. Und so wie ich immer begeistert bin, wenn Führungskräfte sagen, ich habe einen Mitarbeiter und der ist schwierig, aber ich stehe zu dem Mitarbeiter, also werde ich jetzt alles tun, den zu entwickeln und dem zu helfen. Und nicht, ich schau mal und ich warte und vielleicht, und so, sich zu committen.
Ja.
Und
würdest du sagen, dass es dann besser ist, die Teile zu stärken, die man stärken kann?
Ich würde.
Dann halt die MitarbeiterInnen, bevor man nichts macht.
Genau. Okay. Also es gibt ja da auch sehr spannende Studien über kritische Masse. Wer oder was in einem Team, in einer Organisation ist kritische Masse. Und die Systeme, mit denen wir zu tun haben, oder die Teams, mit denen wir zu tun haben, da weiß man eigentlich, dass immer jeder kritische Masse ist. Vielleicht nicht in der Hierarchie, aber in seinem Umfeld.
Kritische Masse, kannst du das für die ZuhörerInnen ein bisschen genauer erklären?
Ja, danke. Wenn man so landläufig fragt, wie viele Menschen braucht man, um in einem Team schlechte Stimmung zu machen,
ja,
dann sagen Leute, das weiß jeder, braucht es einen. Also einer, der irgendwie gut jammern kann und einer, der gut raunzen kann und einer, der gut hinten rumreden kann, reicht eigentlich aus, um Stimmung in einem Team schlechter zu machen. Und das wird auch oft, ist auch oft sehr augenscheinlich, wenn die Person mal irgendwie im Krankenstand ist, plötzlich ist die Stimmung besser, dann kennt man sie eh schon aus. Mhm. Jetzt kann ich sagen, okay, ich möchte, dass die Person weggeht, aber manches Mal geht das nicht. Und dann stellt sich die Frage, wie viele Leute brauche ich denn für gute Atmosphäre oder gute Stimmung? Und da ist es genau das Gleiche, dass es auch nur eine Person braucht, nur jammern und raunzen und sich beschweren und kritisieren ist leicht, das ist was Intrinsisches. Und für das andere, für das, was wir State Management nehmen, brauche ich Schulung, brauche ich Konzentration, brauche ich Aufmerksamkeit, brauche ich Bewusstsein, um das zu machen. Aber wenn ich sage, ich werde diesen Tag so verbringen, egal was rundherum passiert, ich lasse mir das Schöne in mir nicht kaputt machen. Ich lasse mir quasi die schöne Beziehung zu meinen Kollegen von meinem Team nicht kaputt machen. Dann ist es absolut möglich. Und dann brauche ich auch nur eine Person, die damit wirklich startet und andere mitreißt.
Ja, sehr spannend. Ich muss jetzt erzählen, wie mein Erwachen war, mein Böses, könnte man fast sagen, in Bezug auf Resilienz. Weil ich war oder bin immer noch Netzwerk, ich bin in mehreren Netzwerken, in einem TrainerInnen-Netzwerk, wo wir einen Selbsttest gemacht haben zum Thema Resilienz. Und da ist rausgekommen, dass ich, es ging um mehrere Persönlichkeitseigenschaften und unter anderem der Resilienz. Und dann gab es so ein Ranking und Resilienz war bei mir ganz oben. Und dann stand als Empfehlung nach diesem Test, stand, mach weniger davon.
Ja.
Und ich war so, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Da hat man gedacht, da stimmt was nicht mit diesem Test. Weil, wieso soll ich kann das super, wieso muss ich jetzt weniger davon machen? Und damals habe ich begonnen, darüber nachzudenken, dass vielleicht Resilienz nicht die Antwort auf alles ist und habe mich auch sehr intensiv mit der dunklen Seite der Resilienz beschäftigt. Nämlich, wo kippt es hinein, wo kippt Resilienz Stärke in der Leidensfähigkeit?
Mhm.
Das heißt, jede Stärke, und das war dann eigentlich diese Aussage vom Test, jede Stärke wird zur Schwäche, wenn man damit nicht aufhören kann.
Mhm.
Und wenn man, wie du es vorher schon angesprochen hast, immer mit der Resilienz antwortet, dann ist manchmal auch die Gefahr groß, also dass ich auch in schönen Situationen oder in schönen Situationen die Herausforderungen suche, dass ich überhaupt nicht den Zugang habe. Es kann auch einmal nichts zu tun sein für mich. Ich muss nicht an allem wachsen. Es muss nicht immer schwierig sein. Es muss nicht krisenhaft sein, sondern unbewusst, wenn wir von klein auf gewohnt sind, Lösungen zu finden, Dinge zu fixen, wieder weiterzugehen, unbewusst diesen Weg weitergehen und uns damit manchmal das Leben selber schwer machen. Und jede vierte Frau ist im stillen Burnout. Beschäftige mich gerade sehr intensiv mit diesem Thema Vereinbarkeit, wo sind die Grenzen für eben Machbarkeit auch und wie geht es Menschen, die für Gesamtsysteme Verantwortung übernehmen, und das sind viele Männer, viele Frauen, viele Menschen generell, aber mein Zugang ist da jetzt gerade einmal die Frau. Und da bemerke ich ganz oft, dass Frauen nicht aufhören können, Verantwortung zu übernehmen, sich Herausforderungen suchen, auch Aufgaben übernehmen von anderen Menschen, ob es jetzt in Organisationen ist oder und zu Hause, in Bezug auf ihre Ursprungsfamilie, aber auch in Bezug auf ihre Kernfamilie, Freundeskreis, was auch immer. Und diesen Aspekt dann manchmal mit hineinzubringen, zu sagen, manchmal ist weniger mehr. Und manchmal geht es vielleicht eher um die Verletzlichkeit, um die Fähigkeit, mal Nein zu sagen, mal zu sagen, das schaffe ich nicht, das ist mir jetzt zu viel, als Antwort auf gewisse Themen im Leben.
Das ist interessant, wie jede vierte Frau, das ist wirklich Wahnsinn. Ich hab heute Morgen am Weg hierher im Zug auch eine Studie über Stressoren, deutsche Studie aus dem Jahr 2022 gelesen, was die größten Stressfaktoren sind, die Menschen in unserer Gesellschaft haben. Ganz oben ist zum Beispiel Berufsschule, Studium.
Berufsschule ist der größte Stressor?
Also Beruf gehört zu den Top 3. Also Druck in der Schule.
Ich habe jetzt verstanden, Berufsschule.
Nein, also Druck im Beruf.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Okay, also Druck Beruf. Beruf-Schule,
ja, also dieser Ausbildungsbereich.
Berufsschule?
Nummer zwei war Ansprüche an sich selbst.
Ja.
Und das ist einer der Punkte, wo die Frauen, ich glaube über 50% der Frauen haben gesagt, das ist ein Stressfaktor. Und bei den Männern war es wesentlich, also war es signifikant weniger.
Ja.
Also bei den meisten Stressfaktoren ist es so ähnlich oder manchmal ein bisschen die Männer vorn, manchmal die Frauen weiter vorn. Und bei diesem Punkt, das erwarte ich von mir, wenn man so will, diese Form von Resilienz erwarte ich von mir, das ist ja Anspruch an sich selbst, war bei den Frauen über 50%.
Ja, und in stille Burnout, überrascht mich nicht, weil in stille Burnout gehen ja Frauen, die resilient sind, immer mehr wachsen und irgendwann geht es nicht mehr, weil das Gesamtsystem sich so erweitert, nicht, dass man es dann irgendwann nicht mehr schafft. Ja, und nur kurz jetzt vielleicht zu dem Ausdruck stilles Burnout, weil das ist vielleicht nicht so geläufig. Das heißt, dass da nicht mit Pauken und Trompeten jemand abtritt von der Bühne, sondern innerlich resigniert und aber weiter funktioniert. Mhm. Und wenn man sich aber die biometrischen Daten anschaut, dieser Frauen, also den Cortisolspiegel, den chronischen Stress, dann sieht man sehr deutlich, dass sie nicht mehr leben, sondern im permanenten Überlebensmodus drinnen stecken. Mhm. Und das ist ja auch resilient, weil überleben tun sie. Sie funktionieren auch weiter, sie machen weiter. Nur sie sind in einem Notzustand.
Ja. Vielleicht wäre es relevant, weiß nicht, wie du das siehst, dass man diesen Resilienzbegriff, dass man da nochmal zurückgeht und sich wirklich genau anschaut, was wollen wir eigentlich mit Resilienz? Weil wenn ich sage, das ist gelassen in einer Situation, gelassen und zuversichtlich zu bleiben, dann wäre das was anderes, wie ich halt durch.
Genau.
Und durchhalten, wie der Name schon sagt, ist Überleben und ist einfach nicht gesund auf Dauer.
Ja, und es kippt natürlich in was anderes hinein, weil das ist dann nicht mehr Resilienz.
Dann ist es nicht
Resilienz. Dann ist es ja nicht mehr Resilienz. Also das ist schon auch da, die Begriffe klar zu halten. Wenn es Leidensfähigkeit ist, ist es nicht mehr Resilienz. Mir ist nur wichtig, diesen Übergang auch klar zu machen, dass das manchmal ein sehr fließender Übergang ist und da Bewusstsein auch zu schaffen, vielleicht auch jetzt für euch zu Hause, für dich da auch nochmal nachzuspüren, nachzuschauen, wo ist es wirklich diese Proaktivität, und das wäre ja der Ursprung der Resilienz, zu sagen, ich gehe positiv gestimmt mit einem realistischen Optimismus, mit einem Nicht-Verneinen von Problemen, nicht mit einem Think Pink, es ist eh alles in Ordnung, sondern mit einem gesunden Problembewusstsein positiv in die Lösung oder in das Tun, nicht immer in die Lösung, aber ins Tun wieder. Da sind wir wieder bei der Proaktivität. Mhm. Und wenn wir diesen Resilienzbegriff ganz sauber halten wollen, dann müssten wir ihn nochmal trennen von dem, was wir jetzt besprochen haben. Ja.
Ich würde sogar so weit gehen, dass die schönste Form der Resilienz für mich wäre, dass ich in allen möglichen Lebenslagen Frau, Herr über meine Gefühle bin. Mhm. Dass ich wählen kann, draußen passiert was Schlimmes und ich kann trotzdem am Abend sitzen und sagen, und jetzt erlebe ich in mir Freude oder in mir Gelassenheit oder in mir, dass ich das wähle und dass nicht das Umfeld mich durch die Gegend buxiert. Ich sehe gerade, unser Chefredakteur, der Alex, hat auch hier eine Hörerinnen-Hörer-Frage. Bitte schön, Alex.
Ja, es wurde ja einiges schon besprochen. Ich möchte es aber jetzt trotzdem vorlesen, weil es, glaube ich, eine wichtige Frage auch ist. Und zwar, manchmal habe ich das Gefühl, Resilienz ist nur für Menschen, die sowieso schon stark sind. Was, wenn man sich einfach gerade schwach fühlt? Lieben Gruß, Heidi. Was sagt ihr dazu? Gibt es da vielleicht noch was zum Ergänzen?
Darf auch sein. Durchschnaufen, mal landen in dem, dass man nicht sofort reagieren muss, es kann auch eine Qualität sein, würde ich sagen. Was sagst du?
Ja, das alles kommt in Polaritäten vor und da ist stark und schwach. Und wenn Leute nur diesen einen Teil der Polarität lernen, quasi immer stark sein müssen, vielleicht aus ihrer Geschichte heraus oder warum auch immer, dann würde ich sagen, wäre es eine relevante Fähigkeit, das Schwachsein dazuzulernen. Und in dem Moment, wo ich beide Polaritäten in mir vereint habe, kann ich sozusagen frei wählen, was will ich jetzt haben? Weil Schwachsein ist schon auch schön, kann man sich verwöhnen lassen zum Beispiel.
Ja, das ist nämlich ein ganz relevanter Punkt. Verwöhnen lassen geht ja nur, wenn man nicht alleine ist. Die Emmy Werner damals hat herausgefunden, dass es einen Faktor gibt, der für dieses Drittel der Kinder, das sich sehr gut entwickelt hat, wider aller Umweltfaktoren, das ist die eine Bezugsperson, an die sich dieses Kind wenden konnte. Das musste nicht die Mama, nicht der Papa sein, sondern irgendjemand, irgendjemand, der verlässlich für dieses Kind da war. Deshalb vielleicht auch, wenn du dich gerade schwach fühlst, wenn du dich gerade nicht imstande fühlst, den nächsten Schritt zu denken, zu fühlen, zu spüren, schau dir an, wer ist in deinem Leben, was und wer sind deine wichtigen, guten Beziehungen, deine Bezugspersonen. Ich sage immer, stärke das. Wenn ich dich frage, welcher Name fällt dir ein mitten in der Nacht, wenn du Probleme hast, wenn du nicht schlafen kannst, wenn du wirklich jemanden brauchst, wer ist für dich da? Wer würde immer abheben? Wer würde kommen? Wer wird einfach für dich da sein? Und wenn dir dieser eine Name einfällt, dann wäre die Einladung, diese Beziehung auch zu stärken. Und dann hast du schon mal ganz, ganz viel für die eigene Resilienz getan und auch für die Resilienz des anderen. Soziale Beziehungen stärken wie sonst nichts.
Ja, ich glaube, das ist auch ein schönes Resilienz-Schlusswort für heute. Soziale Beziehungen stärken wie sonst nichts. Und wir wollen uns bei euch recht herzlich bedanken fürs Zuhören.
Genau.
Freuen uns über weitere Zusendungen. Danke nochmal an die Andrea für den Tipp, dieses Thema aufzunehmen. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn liked, wenn ihr ihn teilt und wenn ihr ihn abonniert.
Juhu!
Für weitere Fragen einfach auf www.kutscherer.org gehen, wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch machen. Alles Liebe!
Alles Liebe! Baba!
Tschüss!